Teil 3 – Sourcing und Lieferanten. Kapitel 1 – Der unsichtbare Teil des Geschäfts. Bis hierhin lag alles in deiner Hand. Produktwahl, Strategie, Positionierung. Entscheidungen, die du am eigenen Schreibtisch triffst. Mit dem Sourcing ändert sich das schlagartig. Ab jetzt hängt ein großer Teil des Geschäfts an Leuten, die tausende Kilometer entfernt sitzen und die du nie triffst. Und hier kommt der Denkfehler, der die meisten erwischt. Ein Lieferant ist kein Dienstleister, der einfach ausführt, was du sagst. Er interpretiert deine Anforderungen, priorisiert nach seinen eigenen Interessen und arbeitet in seinen eigenen Abläufen. Ergebnisse hängen also nicht nur davon ab, was du entscheidest, sondern davon, wie deine Entscheidung auf der anderen Seite ankommt. Lass mich mit einer Szene anfangen. Du hast 5 Angebote für dasselbe Produkt eingeholt. 4 liegen dicht beieinander.
Und 1 liegt 30% darunter. Dieses eine Angebot fühlt sich an wie ein Geschenk. In Wahrheit, es ist die teuerste Zeile in der ganzen Tabelle. Nur weiß das in diesem Moment noch keiner. Merk dir diese 30%. Sie sind das, was passiert, wenn man einen Preis für ein Schnäppchen hält. Und übersieht, dass ihn jemand irgendwo bezahlt. Denn ein guter Preis und schnelle Antworten wirken überzeugend. Sie sind trotzdem selten ein verlässliches Zeichen für stabile Zusammenarbeit. Die echte Qualität eines Lieferanten zeigt sich nicht im ersten Gespräch. Sie zeigt sich in der Umsetzung, über Monate. Und Zeit hat die unangenehme Eigenschaft, genau die Schwächen sichtbar zu machen, die beim ersten Kontakt noch charmant verpackt waren. Sourcing ist deshalb keine Beschaffung. Es ist ein Steuerungsprozess. Wer ihn unterschätzt, verliert die Kontrolle über den Teil des Geschäfts, der sich am schwersten korrigieren lässt. Und genau dort entstehen die teuersten Fehler. Zuverlässig.
Kapitel 2 – Die Landkarte der Beschaffung.
Wenn über Import gesprochen wird, fällt fast automatisch ein Land – China. Für viele ist die Entscheidung damit erledigt. Das ist zu einfach gedacht. China ist nicht der Beschaffungsmarkt. Es ist der größte. Das ist ein Unterschied. Und China ist keine Fabrik mit Landesflagge. Es ist ein System. Rohstoff, Komponenten, Montage, Logistik, oft innerhalb weniger Kilometer. Der entscheidende Punkt? Produktkategorien sind an Regionen gebunden. Elektronik sitzt im Perlflussdelta rund um Shenzhen, Möbel in Foshan, Textilien um Guangzhou, Kleinwaren in Yiwu. Ein Hersteller in Shenzhen, der eine Platine braucht, hat sie am selben Tag. Einer in der falschen Provinz bestellt sie und wartet. Wer die Region ignoriert, sourced nicht billig, er sourced nur scheinbar billig. Daneben wächst Südostasien.
Vietnam ist am weitesten.
Niedrige Löhne, stabile Politik und ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, das Zölle auf viele Waren senkt. Das heißt konkret, ein Produkt kann in Vietnam teurer in der Fertigung sein und trotzdem günstiger im Zielmarkt ankommen, weil der Zoll wegfällt. Das übersehen erstaunlich viele. Und es geht direkt in die Marge. Vietnam glänzt bei arbeitsintensiven Dingen. Textilien, Rucksäcke, einfache Konsumgüter. Sobald es komplex wird, Elektronik, viele Zulieferteile, hängt Vietnam wieder an China. Vietnam ersetzt China nicht, es ergänzt es. Und läuft garantiert nicht auf Autopilot. Indonesien ist noch roher, aber im Kommen. Stark bei Holz und Möbeln, schwächer bei allem, was tiefe Lieferketten braucht. Ein wachsender Markt, kein effizienter. Und dann Europa und die Türkei. Teurer in der Produktion, ja, aber näher, schneller, klarer in der Kommunikation. In Asien kostet jede Anpassung Wochen, in Europa oft Tage. Höhere Kosten, dafür weniger Fehler und weniger gebundenes Kapital. Europa ist nicht günstig, aber oft effizienter, als es aussieht. Und hier ist die Regel für die ganze Landkarte. Die Entscheidung hängt nicht am Land, sie hängt am Produkt. Ein einfaches Möbelstück kann in Vietnam laufen. Ein technisches Gadget gehört fast immer nach China. Ein stark reguliertes Produkt ist in Europa oft leichter. Wer das versteht, baut die Lieferkette nach Logik. Wer nur auf den Stückpreis schaut, optimiert den falschen Hebel. Und der zeigt sich meist erst, wenn es zu spät ist.
Kapitel 3. Plattformen sind Zugang, keine Lösung.
Für die meisten beginnt die Suche auf einer Plattform. Alibaba, 1688, europäische Marktplätze. Produkte vergleichen, Anbieter anschreiben, Preise einholen. Wirkt strukturiert, transparent, effizient. Und genau das macht sie so gefährlich bequem. Denn das Problem ist nicht die Plattform, es ist die Erwartung an sie. Alibaba ist keine Qualitätssicherung, keine Strategie und keine Garantie für gute Lieferanten. Es ist Infrastruktur. Es nimmt Reibung raus und macht Märkte sichtbar. Mehr nicht. Ein Marktplatz löst keine Probleme. Er zeigt nur nur Optionen. Alibaba ist trotzdem stark, gerade für den Einstieg. Englische Kommunikation, standardisierte Abläufe und mit Trade Assurance ein Schutzmechanismus, wenn über die Plattform gezahlt wird. Dazu Verified Suppliers, also von Dritten geprüfte Anbieter. Aber Vorsicht mit dem Wort geprüft.
Verified heißt, Alibaba hat die Firmenregistrierung kontrolliert, nicht die Produktionsqualität. Und der angezeigte Preis ist fast immer ein Einstiegspreis. Ohne Branding, Verpackung, Zertifikate. Kommen die dazu, verschiebt sich alles um 20-40%. Wer nur auf den Stückpreis schaut, nutzt die Plattform ungefähr so wie ein Smartphone, mit dem man ausschließlich telefoniert. Daneben gibt es 1688, näher an der Quelle, oft deutlich billiger, weil es für den chinesischen Binnenmarkt gebaut ist. Der Haken? Die meisten Anbieter dort produzieren für China, nicht für den Export. Die CE-Kennzeichnung, europäische Verpackungsregeln, Kennzeichnung in der Zielsprache. Themen, die ein Binnenmarkthersteller nie gebraucht hat. 1688 ist kein Einsteigerwerkzeug. Wer ohne Struktur einsteigt, spart am Stückpreis und zahlt es woanders doppelt zurück. Und dann die neue Richtung.
Künstliche Intelligenz im Sourcing. Alibaba hat mit Akio eine KI-gestützte Umgebung gebaut, die nicht nur Lieferanten sucht, sondern Märkte analysiert, Anfragen formuliert und Angebote vergleicht. Sie erledigt den langweiligsten Teil der Arbeit. Nicht, weil die Maschine das Denken übernimmt, sondern weil sie die Recherche von Tagen auf Minuten drückt. Am Ende gilt für alle, die Plattform bestimmt nicht die Qualität. Aber sie bestimmt, welche Art von Lieferant du überhaupt findest. Und wer an der falschen Stelle sucht, findet zuverlässig das Falsche.
Kapitel 4: Hersteller, Trader, Agentur. Im Sourcing wirft man drei Dinge gern in einen Topf: Hersteller, Trading-Agentur, Sourcing-Agentur. Sie stehen alle irgendwo zwischen Produkt und Käufer. In der Praxis sind es drei völlig verschiedene Systeme. Und der Unterschied betrifft nicht den Preis, sondern die Frage, wer am Ende die Verantwortung trägt. Der Hersteller zuerst. Direkte Produktion, kürzester Weg, kein Zwischenhändler, der Infos filtert. Klingt ideal, hat aber einen Haken. Ein Hersteller liefert keine Struktur, er erwartet sie. Er produziert nach Vorgabe, nicht nach Erwartung. Wörter wie hochwertig oder robust haben in der Produktion keinen Wert, solange sie nicht in Zahlen stehen. Fehlt die Vorgabe, wählt er die Variante, die für ihn sinnvoll ist. Technisch korrekt, aber nicht deine. Das ist kein Fehler,
das ist eine Interpretation. Und Interpretationen summieren sich. Die Trading-Agentur arbeitet anders. Sie tritt als Verkäufer auf, kauft ein, bündelt, verkauft dir ein fertiges Paket. Der Vorteil ist Tempo und Einfachheit, gerade bei Standardprodukten ohne große technische Anpassung. Der Nachteil steckt in der Struktur. Die Marge ist nicht transparent, der echte Hersteller bleibt im Hintergrund, dein Einfluss auf die Produktion ist begrenzt. Solange alles läuft, fällt das nicht auf. Sobald etwas nicht läuft, fällt es umso mehr auf. Die Sourcing-Agentur setzt genau da an. Sie verkauft dir kein Produkt, sie organisiert den Prozess. Hersteller finden, Angebote vergleichen, Kommunikation strukturieren, Umsetzung überwachen. Ein Trader liefert ein Ergebnis. Ein Sourcing-Agent macht den Prozess steuerbar. Der Nachteil? Zusätzliche Kosten und zusätzliche Abhängigkeit. Ein Agent ersetzt keine Verantwortung,
er verschiebt sie.
Und dann gibt es die stärkste Stufe, Sourcing-Agenturen mit voller Verantwortung, Full Ownership. Der klassische Agent koordiniert. Ein Full Ownership-Partner trägt die Verantwortung für das Ergebnis. Qualitätsprobleme, Verzögerungen, Ärger mit dem Hersteller, das wird nicht weitergereicht, sondern intern gelöst. Du gibst Vision, Zielpreis und Anforderungen vor. Den Rest steuert der Partner. Der Preis dafür ist Vertrauen. Und hier ist die Grenze. Eine Agentur, die volle Verantwortung verspricht, aber selbst nur weiterleitet, ist kein Partner. Sie ist ein Trader mit besserem Marketing.
Kapitel 5: Den richtigen Hersteller finden. Die Wahl des Herstellers ist die folgenreichste Einzelentscheidung im ganzen Import. Sie bestimmt Qualität, Liefertreue, Regelkonformität und am Ende die Marge. Trotzdem fällt sie oft nach drei Anfragen und einem guten Bauchgefühl. Ungefähr so verlässlich wie eine Einstellung nach dem Bewerbungsfoto. Zum Glück lässt sich der Unterschied zwischen gut und schlecht systematisch ermitteln, wenn man weiß, worauf man schaut. Erstes Kriterium: Erfahrung mit deinem Zielmarkt. Ein Hersteller, der seit Jahren nach Europa oder in die USA liefert, kennt die CE-Kennzeichnung, die nötigen Testberichte, die europäische Chemikalienverordnung REACH. Einer, der bisher nur andere Märkte bedient hat, produziert nicht schlechter. Er produziert nach anderen Standards. Und das Lehrgeld dafür bezahlst du. Frag beim Erstkontakt gezielt nach den Vorschriften des Zielmarkts.
Die Qualität der Antwort verrät mehr als jedes Firmenprofil. Zweitens, das Alter. Als Faustregel 3 bis 5 Jahre, bei komplexer Technik eher 5 bis 7. Betriebe unter 3 Jahren haben oft noch keine stabilen Prozesse. Und entscheidend ist nicht das Firmenalter, sondern die Erfahrung in genau deiner Produktkategorie. Eine Firma, die es seit 10 Jahren gibt, aber erst seit einem Jahr Elektronik baut, ist in Elektronik ein Anfänger. Drittens, und das ist der beste Verräter überhaupt, Spezialisierung. Ein guter Hersteller konzentriert sich auf eine Kategorie: eigene Maschinen, eingespieltes Personal, tiefes Wissen. Ein Anbieter, der Bambusprodukte, Metallwaren, Textilien und Elektronik gleichzeitig anbietet, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gar kein Hersteller, sondern eine Handelsfirma, die bei vielen Fabriken einkauft und mit Aufschlag weiterverkauft. Das muss nichts Schlechtes sein.
Aber du solltest wissen, mit wem du redest und den Preis danach bewerten. Die richtige Frage ist nicht, bist du Hersteller oder Händler, sondern welches meiner Produkte baust du selbst und welches kaufst du zu? Viertens, die Kommunikation. Nicht perfektes Englisch, sondern 3 Dinge. Tempo, Kompetenz und die Qualität der Rückfragen. Ein guter Hersteller antwortet innerhalb eines Tages, nennt Zertifizierungen, staffelt die Mindestbestellmenge. Und der wichtigste Punkt, er stellt Rückfragen. Welcher Zielmarkt? Welche Verpackung? Welches Material? Ein Lieferant, der alles sofort bestätigt und nichts zurückfragt, hat entweder nicht gelesen oder sagt zu allem Ja, solange der Auftrag reinkommt. Und zu allem Ja ist keine Zusage. Das ist ein Warnsignal. Fünftens, das Factory Audit. Ein Hersteller, der eine Fabrikprüfung ablehnt, disqualifiziert sich. Die Ausreden klingen immer plausibel. Zu abgelegen, gerade erst geprüft, wir schicken lieber Fotos. Keine davon ist akzeptabel. Du musst dafür nicht selbst nach China fliegen. Prüfdienstleister übernehmen ein Audit ab wenigen $100.
Ein seriöser Hersteller begrüßt die Prüfung, weil sie Vertrauen schafft. Und dann der Preis. Erinnerst du dich an die 30%? Genau hier tauchen sie wieder auf. Der billigste Anbieter ist fast nie der mit der effizientesten Produktion, sondern der, der an Material, Verarbeitung oder Kontrolle spart. Die Lücke zwischen dem günstigsten und dem zweitgünstigsten Angebot ist fast immer der Punkt, an dem die Qualitätsabstriche beginnen. Die Rechnung dazu ist unbestechlich. $2 günstiger auf 5.000 Stück sind $10.000 gespart. Steigt dafür die Reklamationsquote um 3%, ist die Ersparnis weg. Plus Versand, plus Kundenservice, plus schlechte Bewertungen. Die Methode dagegen ist simpel. Frag 5 Hersteller mit identischer Spezifikation. Streich den höchsten und den niedrigsten Preis. Der Rest ist dein realistischer Marktpreis. Wer deutlich darunter liegt, spart irgendwo. Deine Aufgabe ist herauszufinden, wo.
2 Dinge noch, die viele vergessen. Erstens, verkauft der Hersteller dasselbe Produkt selbst unter eigener Marke in deinem Zielmarkt, dann ist er nicht nur Produzent, sondern direkter Konkurrent. Er kennt deine Preise, deine Marge, deine Spezifikation. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen Fabriken die Entwicklung ihres Kunden übernommen und das Produkt günstiger selbst verkauft haben. Prüf das vorher. Eine simple Suche nach dem Firmennamen im Zielmarkt reicht oft. Und zweitens, der wichtigste strategische Punkt, Abhängigkeit vermeiden. Ein guter Lieferant sollte nie dein einziger sein. Abhängigkeit entsteht nicht über Nacht. Sie wächst mit jeder Bestellung. Irgendwann hat der Lieferant das Werkzeug, die Spezifikation, die Testberichte und das Machtverhältnis hat sich verschoben. Die Lösung ist nicht immer bei 2 zu bestellen. Die Lösung ist, von Anfang an alles so zu dokumentieren, dass ein anderer Hersteller sofort produzieren könnte. Und mindestens einen 2. Lieferanten still zu qualifizieren. Ein Muster prüfen, ein Angebot einholen, nicht bestellen. Kosten? $100. Wert im Ernstfall? Der Unterschied zwischen einem Telefonat und einer monatelangen Suche. Und ganz besonders die Produktionswerkzeuge. Formen, die du bezahlt hast, lagern beim Hersteller. Ohne schriftlichen Vertrag, der dir das Eigentum zusichert, sind sie im Streitfall praktisch verloren. Dasselbe gilt für dein geistiges Eigentum. Ein Geheimhaltungsvertrag nach chinesischem Recht ist kein Luxus, er ist Grundausstattung. Kapitel 6. Betrug ist selten, Schlamperei nicht. Betrug im Sourcing wird massiv überschätzt. Die meisten Lieferanten wollen Folgeaufträge, keine einmalige Beute. Was als Betrug verbucht wird, ist meistens schlechtes Briefing mit chinesischer Auslegung. Und wenn Betrug passiert, ist er selten raffiniert. Er funktioniert, weil ein paar simple Regeln nicht eingehalten wurden. Weniger Hollywood, mehr Buchhaltungsfehler. Das Ergebnis ist trotzdem dasselbe. Der häufigste Fall zuerst. Die Bitte, außerhalb von Trade Assurance zu zahlen. Direkt auf ein anderes Konto. Die Begründung klingt immer plausibel. Geringere Gebühren, schnellere Abwicklung. Das Problem ist nicht die Begründung, es ist die Folge. In dem Moment, in dem du außerhalb der Absicherung zahlst, gibt es keine Absicherung mehr. Der außerhalb des Systems zahlt, ist allein. Zweiter Fall, der mit dem falschen Gefühl von Sicherheit. PayPal. Der Käuferschutz greift im Import in den meisten Fällen nicht. Maßgefertigte Ware ist ausgeschlossen. Anzahlungen sind ausgeschlossen. Und genau das ist der Standard im Sourcing. Die gefühlte Sicherheit ist hier größer als die echte. Und das ist die gefährlichste Art von Sicherheit. Dritter Fall, der Klassiker. Geänderte Kontodaten mitten im Projekt. Die Nachricht kommt im selben Mailverlauf, gleicher Tonfall, plausible Erklärung. Oft wurde nicht der Lieferant zum Betrüger, sondern sein Mailzugang wurde gekapert. Wer sich auf den Kontext verlässt, überweist an den Falschen. Mit dem guten Gewissen, alles richtig gemacht zu haben. Die einzige sinnvolle Reaktion ist ein fester Prozess. Jede Änderung von Kontodaten wird über einen zweiten Kanal bestätigt. Telefon, WeChat oder WhatsApp. Nie per Mail. Keine Ausnahme.
Dazu ein leiser Verwandter. Zahlungen auf Konten, die nicht zur Firma passen. Besonders gern ein Privatkonto in Hongkong, angeblich aus steuerlichen Gründen. Klingt harmlos, wird oft akzeptiert, bis etwas schief geht. Dann gibt es keine belastbare Verbindung zwischen Zahlung und Unternehmen. Die Regel ist simpel und wird trotzdem ignoriert. Firmenzahlung auf ein nachvollziehbares Firmenkonto. Der Kontoinhaber muss der Vertragspartner sein. Weicht der Name ab, ist etwas faul. Egal, wie gut die Erklärung klingt. Und der häufigste Schadensfall ist streng genommen gar kein Betrug. Die Ware kommt, entspricht aber nicht den Erwartungen. Anderes Material, andere Verarbeitung. Für dich fühlt es sich wie Täuschung an. Meistens ist es unklare Spezifikationen und fehlende Kontrolle. Der entscheidende Hebel heißt Qualitätskontrolle vor dem Versand. Ohne die prüfst du erst, wenn die Ware schon unterwegs ist. Und dann sind Korrekturen teuer oder unmöglich. Ob Absicht oder Schlamperei, ist für deine Bilanz egal. Denn das System scheitert selten an Komplexität. Es scheitert an Disziplin. Und Disziplin ist genau die Eigenschaft, die als erste nachlässt, wenn alles gut läuft.
Kapitel 7. Kommunikation, Kultur und Guangxi. Wer aus Asien importiert, kommuniziert nicht nur über Sprache, sondern über Denkweisen. Und die meisten glauben, solange Englisch gesprochen wird, sei das Thema erledigt. Genau da beginnt der Denkfehler. Nimm das kleine Wort, das den meisten graue Haare macht. Yes oder no problem. In der chinesischen Geschäftskultur ist ein direktes Nein ein Gesichtsverlust. Für beide Seiten. Also kommt eine Zustimmung, die keine ist. Der Lieferant sucht im Hintergrund eine Lösung, passt still an, was er für machbar hält oder hofft, dass sich das Problem von selbst erledigt. Dasselbe bei Schwierigkeiten in der Produktion. Im Westen spricht man Probleme früh an. In China werden sie intern gelöst, solange es irgendwie geht. Für dich wirkt das wie eine plötzliche Überraschung.
Dabei war das Problem längst da, nur nicht sichtbar. Die richtige Reaktion auf ein No Problem ist deshalb keine Erleichterung, sondern eine Rückfrage. Wie genau? Bis wann? Mit welchem Material? Wer nur No Problem bekommt, hat bestenfalls eine Empfangsbestätigung. Der einzige verlässliche Ausgleich für all das heißt Präzision. Je weniger Interpretationsspielraum du lässt, desto stabiler das Ergebnis. Das klingt nach mehr Aufwand. Ist es auch. Aber deutlich weniger als eine falsche Charge. Und dann ist da ein Wort, das im Westen gern als Mythos abgetan wird. Guangxi. Meist übersetzt als Beziehung, aber das trifft nur die Hälfte. Es ist ein System gegenseitiger Verpflichtungen, das Geschäft und Persönliches nicht trennt. Ein chinesischer Lieferant fragt sich nicht nur, ist das ein guter Auftrag, sondern ist das jemand, mit dem ich langfristig arbeiten will? Und das steht in keinem Vertrag, wirkt aber direkt aufs Geschäft. Wenn die Kapazität knapp wird, priorisiert er den, mit dem die Beziehung stimmt. Er meldet Probleme früher. Er ist flexibler bei Sonderwünschen. Ein Beispiel. Zwei Käufer wollen in der Hochsaison gleichzeitig eine Eilbestellung. Der eine war zweimal vor Ort, kennt den Chef, schreibt zum chinesischen Neujahr.
Der andere meldet sich nur per Mail, wenn er etwas braucht. Dessen Auftrag vorgezogen wird, weiß jeder, der in China Geschäfte macht. Ganz praktisch heißt das ein paar Dinge. WeChat ist Pflicht, nicht Option. Über 80% der Geschäftskommunikation laufen dort, nicht per Mail. Wer nur mailt, kommuniziert mit angezogener Handbremse. Und der Kalender entscheidet mit. Das chinesische Neujahrsfest legt die Produktion für 2 bis 4 Wochen lahm. Viele Verkäufer rechnen den Feiertag nicht in ihre Lieferzeit ein. Sie nennen dir eine Zahl, die auf dem Papier stimmt und in der Realität nicht haltbar ist. Der Kalender wartet nicht. Und der Lieferant weist selten darauf hin. Und hier ist der wichtigste Satz aus diesem Teil. Die häufigste Ursache für Lieferprobleme ist nicht die Sprachbarriere, sondern die Annahme, dass es allein an der Sprache liegt. Wer diese Unterschiede versteht und aktiv steuert, reduziert Missverständnisse erheblich. Wer sie ignoriert, produziert Probleme, die sich später nur mit Aufwand korrigieren lassen. Damit steht ein Fundament für Sourcing. Du weißt jetzt, warum der Lieferant der unsichtbare Teil des Geschäfts ist, welcher Markt zu welchem Produkt passt, wie du einen echten Hersteller von einem Händler trennst und wo die stillen Fehler lauern. Und im Buch findest du dazu weiteres wichtiges Material, das in einem Audiobook keinen Platz findet. Die kompletten Prüfkataloge, die Kriterientabellen, die Vertragsklauseln. Im nächsten Teil hast du den Lieferanten. Jetzt musst du ihm sagen, was er genau bauen soll. Und da entscheidet sich, ob am Ende das ankommt, was du im Kopf hattest, oder das, was er sich darunter vorgestellt hat. Die Spezifikation. Wie ein Briefing aussieht, das keine Interpretation zulässt, hörst du in Teil 4.